Kickerherz, der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup.
Wir können heute mal ein bisschen querbeet reden, ein bisschen Blödsinn reden, das können wir nämlich gut.
Warte, bin gleich im Beet. Der Gärtner ist gleich unterwegs. Wenn ich was kann, das Rasen verlegen.
Rasen mähen. Ist es soweit?
Der Frühling naht, die Herzen hüpfen, wir gehen auf die Schlussrunde in der Fußball-Bundesliga 1 und Fußball-Bundesliga 2, Europapokal. Wir haben die Europameisterschaft vor der Nase, wir haben das komplette Gedeck und der Rasen muss auch gut gemäht sein dafür.
Apropos Rasen, meine Mama 89, wird bald 90, also ich darf alles zu Hause im Haushalt, aber ich darf auf jeden Fall nicht den Rasen mähen. Okay. Auf gar keinen Fall, die mäht mit 89 noch, ich muss die mal bremsen, die mäht den auch bei 38 Grad im Schatten oder sonst was, wo ich mal sage, Mama, vielleicht gegen Abend oder soll ich das nicht übernehmen? Da sagt sie, nein, das mache ich und sonst niemand. Ja,
Mama hat sich verletzt, habe ich gehört.
Ja, da sagst du was. Die ist leider gestolpert. Mama, gute Besserung, ganz liebe Grüße von hier, meine Mama, bester Mensch. Das bedeutet natürlich, dass ich jetzt den Rasen mähen muss, traut sie mir anscheinend nicht zu. Aber jetzt bin ich am Start und nehme ihr natürlich gerne diese Arbeit ab.
Ganz, ganz liebe Grüße von allen aus der Kickerherz-Redaktion an die Mutter von Ansgar. Wie heißt deine Mutter eigentlich?
Henriette, meine Henriette. Mama, bester Mensch.
Boah, cooler Name. Wie ist sie eigentlich so drauf gewesen, als du kleiner Bub gewesen bist?
Meine Mama hat wirklich viel durchgehen lassen. Also ich konnte wirklich freigeistig aufwachsen und so ist sie mit allen Kindern umgegangen. Und hat ja mich zu jedem Training gefahren, dann ab der C-Jugend. Ja. Die hat mich dann ja nach Bayer-Oeding dann gefahren. Die hat gearbeitet, damit ich Fußball spielen konnte, also ohne meine Mama wäre alles nichts.
Ihr wart damals 6 Geschwister beieinander zu Hause und wer war Chef?
Wir saßen alle in der Stube und meine Mama war Chef. Und ich kann mich erinnern, wenn Deutschland gespielt hat, also das wusste ich schon, war immer ein besonderer Tag, weil da gab es dann Currywurst, Pommes Mayo und eine Coke. Aber das war immer außergewöhnlich. Also wenn Deutschland gespielt hat, dann wusste ich, heute kann man sündigen, heute gibt es Currywurst mit Pommes.
Wer war eigentlich der Impulsgeber dafür, dass du den Ball vor die Füße bekommen hast?
Ach, ich komme aus einer sportbegeisterten Familie. Meine ganzen Geschwister haben Sport gemacht und haben Fußball gespielt. Das ging schon früh los. Mit 2 konnte ich schon bei uns im Garten mitbolzen. Ich habe mal gesagt, ich bin auf die Welt gekommen und ich hatte schon Freunde. Der Ball war mein Freund, Gott sei Dank. Und das hat mir vieles erleichtert und alles erschwert.
Sag mal nochmal, hatte Henriette für Ansgar einen Kosenamen?
Nee.
Kannst ja schlechter sowas sagen. Ja. Aus Ansgar kannst du kein I hinten ran machen, das hört sich überhaupt nicht an.
Aber auf Ansgar muss er auch erstmal kommen. Ansgar Hermann. Hermann hieß natürlich mein Vater. Aber wie sie auf Ansgar gekommen ist, muss ich sie echt mal fragen. Wenn ich heute nach Hause komme, ich besuche sie heute, dann werde ich sie mal fragen, wie sie auf den Namen Ansgar gekommen ist. Weil in meiner Klasse, ich bin ja echt froh, wirklich, weil in meiner Klasse hießen alle Stefan, Thomas oder Walter oder sonst was. Da fand ich Ansgar dann schon etwas exklusiver.
Hatten wir auch nicht. Also Oliver ist so ein typischer Name aus den 60er Jahren. Dann kamen auch noch die Olafs mit dazu. Die nannten sich dann auch alle Olli. Und wenn der Lehrer gesagt hat, Olli, komm an die Tafel, dann standen 5 Leute auf und wollten nach vorne gehen.
Kommt mir bekannt vor, war in meiner Klasse genauso. 3-mal Thomas, 2-mal Walter, 3-mal Dirk. Keine Ahnung, was da los war. Braucht auch alles kein Mensch.
Kommen wir denn mal langsam durch die Tür in Richtung Fußball-Bundesliga. Da gab es ja auch einen Thomas. Thomas Tuchel, der hat sich sogar den Zeh gebrochen bei seiner Kabinenansprache.
Ich habe in die Tür getreten und man glaubt, einen Zeh gebrochen. Zumindest fühlt es sich so an. Habe ich gerne gebracht, das Opfer.
Ja gut, hat er gerne gebracht, das Opfer. Viele sehen ihn gerade als Opfer. Aber wie das so ist, ich meine, fachlich ist er überragend. Das hat er in Mainz gezeigt. Das hat er beim PSG gezeigt. Und mit dieser Wahnsinnstruppe. Nur Stars muss erstmal ins Endspiel kommen, das hat er geschafft und hat er die Champions League auch noch gewonnen, wie wir alle wissen, mit Chelsea. Da erstmal Respekt, aber zu Bayern, das passt nicht. Das passt auch irgendwie menschlich nicht. Seine Art und Weise kommt auch bei den Jungs in der Kabine nicht gut an. Das wird immer wieder deutlich. Aber wie gesagt, er ist jetzt auch in der Champions League weiter. Ja. Und obwohl er nicht mehr die besten Karten hat beim FC Bayern, kann er immer noch die Champions League gewinnen.
Stell dir das mal vor, Tuchel gewinnt die Champions League und die Trennung im Sommer ist ja schon verkündet. Der Fußball schreibt ja die ersten Geschichten.
Bin ich bei dir, aber wenn man so alles so Revue passieren lässt, überall wo er so war und ich kenne auch viele Spieler, die unter ihm trainiert haben und es kommt immer das gleiche Ergebnis. Komischer Vogel. Der ist erfolgreich, der ist fachlich gut, aber alle sagen mir, oh, schwieriger Typ, komischer Vogel. Wenn sie dann Übung machen müssen, bis es nicht mehr geht, bis es dunkel wird und er dann da wieder auf dem Platz steht und dann man kennt ja dieses eine Video, wie er zum Mainzer Spieler sagt.
Son, nach welchen Ideen spielst du Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst.
Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen. Viel Spaß.
Das sind Sachen von Thomas Tuchel, also wo dann wirklich alle auch sagen, aus dem Fußball, boah, das ist aber schwierig, ist aber hart.
Aber eine Menge erreicht. Jetzt ist natürlich der Abstand nach oben 10 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Okay, aber das 8:1 gegen Mainz. Du hast ja noch ein Stück weit eine Seele, eine Mainzer. Und das sieht aktuell überhaupt nicht danach aus. Sie haben sich echt komplett zerlegen lassen, dass es da noch was wird.
Ja, aber Mainz 05, es geht um den Relegationsplatz mit dem 1. FC Köln. Und ich glaube, die beiden werden das untereinander ausmachen. Aber Mainz ist noch im Rennen. Also Mainz war schon mutig in München. Das ist auch typisch für Mainz. Sie haben sich dort nicht versteckt. Mhm. Und wenn du natürlich mit München Fußball spielst und die einen guten Tag haben, stehen die alle 2 Minuten alleine vor dem Torwart. Genau das ist passiert. Bist abgeschossen worden. Torverhältnis ist vielleicht nicht unwichtig am Ende der Saison. Sollten die Mainzer auch mal drüber nachdenken. Aber letztendlich waren die Mainzer mutig und du kannst auch mal so untergehen. Aber die Mainzer, das haben sie bewiesen, auch in der Vergangenheit. Die werden sich wehren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die werden noch ein paar Punkte holen. Also wenn Köln nicht selber Spiele gewinnt, werden sie nicht in die Relegation kommen, sondern eher Mainz 05. Und wenn du mich jetzt fragst, konkret, mein Tipp ist, Köln steigt direkt ab. Mainz wird es packen.
Momentan Mainz 2 Punkte dahinter. Du hast es gerade gesagt, Tordifferenz. Jetzt haben sie 3 Tore schlechter als der 1. FC Köln. Köln minus 23, Mainz minus 26. Aber es sind ja noch 27 Punkte in der Tüte drin. Da kann man noch reichlich zugreifen. Mal gucken, wer sich das meiste rausnimmt. Wir haben aber bei dem Spiel, finde ich, auch noch eine ganz besondere Situation gehabt, als der Mainzer Joshua Gilavogui mit seinem Teamkollegen Anthony Cassis zusammengeprallt war, hat er bewusstlos am Boden gelegen und Schiedsrichter Patrick Ittrich hat super klasse schnell reagiert, hat ihm die Zunge aus dem Hals gezogen und so möglicherweise eine Katastrophe verhindert. Also das ist für mich so ein bisschen vielleicht sogar der Held des 25. Spieltags, Patrick Ittrich.
Ja, absolut. Bei so einer Story, da wird alles andere nichtig. Das Spiel, das Ergebnis spielt alles keine Rolle. Da liegt jemand am Boden, ist in Not, in Lebensgefahr. Und dann kommt dieser Schiedsrichter und rettet die Situation mal eben. Also Hut ab.
Patrick hat dich noch angefragt, hat gesagt, nee, ist okay, ich habe dazu alles gesagt, passt auch. Er will da diesbezüglich nicht im Mittelpunkt stehen, das kann ich auch absolut verstehen. Aber er hat da
auch total klasse einen Job gemacht. Will dafür gar nicht gefeiert werden. Ja. Er sagte, das war notwendig, ich hatte es drauf, ich habe es getan. Und man muss natürlich auch dazu sagen, beim Fußball sind natürlich auch immer Ärzte dabei etc. Also ja. Da ist die Chance relativ hoch, dass man das schnell erkennt. Das ist dann in den unteren Ligen etwas kritischer.
Genau, da ist dann wichtig irgendwie, dass das ein Beispiel ist, dass die Leute sich das anschauen, dass man eben weiß, dass sowas passieren kann und in den unteren Ligen dann dementsprechend auch Leute hat. Und jeder muss halt einfach auch beherzt zugreifen, wenn es so eine Situation ist. Sie das schon mal begegnet irgendwie im Spielgeschehen oder im alltäglichen Leben, dass du irgendwo gesehen hast, irgendwo, oh, jetzt ist eine Situation, da muss einer beigehen?
Gott sei Dank ist mir das jetzt noch nicht widerfahren. Also ich war noch nicht dabei, aber sollte das passieren, hoffe ich auch, dass ich da schnell und richtig reagiere.
Dann, wenn du darauf guckst, Leverkusen schlägt den VfL Wolfsburg mit 2:0. 28. Minute gibt's schon den Platzverweis für Moritz Jens. Also es ist eine relativ klare Angelegenheit gewesen. Die ziehen einfach ihr Ding durch. Auch in der Liga ohne Niederlage. Selbst im Europapokal haben sie gegen Karabakh 0:2 hinten gelegen. Kriegen das aber auch noch gebacken. Die kannst du nicht knacken. Warum?
Ja, weil sie einfach als Kollektiv funktionieren, als Mannschaft funktionieren. Die wehren sich, die wollen nicht verlieren. Und das spürst du in jedem Spiel. Die wehren sich auf allen Ebenen. Die wehren sich in Sachen Einstellung, die wehren sich fußballerisch, die wehren sich als Kollektiv, die wehren sich individuell und haben einen Riesentrainer an der Seite. Was sollen wir sagen? Ich lege mich fest, ich schmeiß mich aus dem Fenster, die werden deutscher Meister.
Ist das eigentlich im Endeffekt auch irgendwie was so im Kopf dann dementsprechend, wo du das entscheidest, dass du das gar nicht kennst, dass du das null akzeptierst, dass sowas wie eine Niederlage gar nicht in deinem Plan denkbar ist?
Ja, natürlich. Wenn du so eine Serie gespielt hast, dann gehst du natürlich irgendwann mit so einem Selbstvertrauen auf diesen Platz. Du hast so dieses Gefühl, du bist hier unbesiegbar und das strahlen sie natürlich auch aus. Die glauben an sich, die haben auch gar keinen Grund zu zweifeln. Diese Körpersprache von dieser Mannschaft ist unfassbar.
Der Xabi Alonso hat natürlich eine Riesenvita, hat unglaublich viel erreicht. Er hat eine klare Ansprache. Das ist mir eigentlich auch gut, wenn eine Handschrift leserlich ist. Und das ist bei ihm zu 100% der Fall. Er ist absolut authentisch. So einer wie Alonso, hast du das Gefühl, irgendwie, die würden für den wirklich durch den brennenden Reifen springen.
Ein Trainer ist elementar. Weil das strahlt ja von oben dann wie so eine Kettenreaktion durch den ganzen Club nach unten. Wenn der Trainer gut ist, wenn es oben passt, dann hast du eine gute Stimmung im Verein, in der Mannschaft, in der Stadt. Also das ist schon mal elementar. Aber natürlich braucht auch dieser Trainer eine talentierte Truppe, die fußballerische das dann auch erledigen kann, was er da einfordert. Und das haben sie natürlich mit Wirtz, mit Chaka, mit Frippong, mit Boniface. Wir könnten sie alle aufzählen. Außergewöhnliche Truppe, außergewöhnliche Konstellation. Und darum stehen sie gerade da, wo sie stehen.
Wer ist denn der Trainer gewesen, wo du gesagt hast, also was der sagt, bam, das ist es?
Horst Ermantraut, Eintracht Frankfurt. Also alles, was der mir gesagt hat, habe ich wirklich geglaubt. Er hat es vorgelebt. Das war ein Trainer, er hat halt nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken, sondern der hat Wasser gepredigt und Wasser getrunken. Also der hat es wirklich für uns alle vorgelebt. Der war außergewöhnlich. Das war sicherlich, was das dann betrifft, der beste Trainer, den ich hatte. Ansonsten hatte ich ja noch 37 Trainer und ich kann dir sagen, da war alles dabei. Da waren noch viele dabei, die braucht kein Mensch. Und da hatte ich schon Kämpfe. Das war schon Wahnsinn. Natürlich auch, weil ich Anarchist war auf dem Platz. Ich habe auch natürlich schon gemacht, was ich wollte. Das hat nicht jedem Trainer gefallen. Im Nachhinein für mich völlig verständlich. Aber in der Form so heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Weil heute kriegen die ja 5 Taktiken mit oder sonst was, ganz ehrlich. Ich konnte noch auf den Platz gehen und sagen, ja, mal gucken, was da heute passiert, was da heute los ist.
Horst Ermantraut hat dich damals geholt zu Eintracht Frankfurt. Ihr seid dann gemeinsam in die erste Bundesliga aufgestiegen mit Horst Ermantraut. Welcher war dann jetzt mal auf der anderen Seite der Trainer? Kannst du da einen benennen, wo du sagst, irgendwie, da habe ich gesessen und gesagt, irgendwie, das passt überhaupt gar nicht?
Da gab es eine Menge Trainer, aber ich habe von zu Hause mitbekommen, also meine Mama hat immer gesagt, also wenn du jemandem schadest, dann dir selber, nicht anderen.
Okay.
Also deswegen würde ich jetzt gar keine Namen raushauen, aber ich kann dir versichern, ich habe ein paar Trainer gehabt, die waren auch wirklich, manchmal habe ich mir gedacht, ich wäre verrückt, aber das beruhte sich dann wirklich auf Gegenseitigkeit. Da waren ein paar Ahnungslose dabei, also da waren ein paar Wahnsinn dabei. Ich weiß gar nicht, wie die Trainerlizenz erworben haben, keine Ahnung.
Aber du hast natürlich auch den einen oder anderen zur Weißglut getrieben.
Ich kann das abkürzen. Ich war als Spieler wirklich zum Teil absolut geisteskrank, weil ich habe ja wirklich zu Trainern gesagt, wenn ich was nicht wollte, pass mal auf, Trainer, keine Ahnung, was du jetzt mit mir vorhast, aber ich gehe jetzt ins Kino und wenn du Glück hast und ich Bock habe, komme ich morgen nochmal wieder zum Training. Und dann bin ich vom Platz gegangen. Unter Dieter Brey in Verl war das dabei, Roger Schmidt war damals mein Kapitän, wir stehen alle zusammen, die haben alle gedacht, wo will der hin, aber ich bin dann wirklich gegangen, gab natürlich wieder Abmahnung ohne Ende, aber habe ich alles in Kauf genommen, war mir egal, war alles eine andere Zeit und ja, ich hätte mich jetzt wirklich nicht trainieren wollen, das stimmt.
Xabi Alonso ist ein Riesentrainer und the Oscar goes to Bayer Leverkusen.
Wo du gerade sagst, Oppenheimer hat ja gerade abgeräumt.
Oscar, goes to Oppenheimer, was ist denn dein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm ist Zwei Freunde, der eine sagt nichts, der andere hört zu. Nein, den Film gibt es glaube ich gar nicht. Ja, Club der Toten Dichter fand ich ganz gut.
Okay, cool.
War ein cooler Film und muss ich auch nennen, Rocky. Nicht, dass alle da draußen denken, was ist jetzt mit dem Hauptschüler? Was ist mit dem Hauptschüler los? Aber ich liebe Filme, also wer nicht? Ne? Ich meine, wir sind jetzt alle nicht auf der Welt, um Netflix zu gucken. Das Leben hat noch einen anderen Sinn. Aber einen coolen Film. Was ist dein Lieblingsfilm?
Ich habe gerade vor 2 Tagen habe ich nochmal Bam Boom Bang gesehen. Das ist so eine Ruhrpott-Kurse. Das ist für mich der Ruhrpott Pulp Fiction. Finde ich unfassbar geil.
Ich liebe übrigens den Ruhrpott.
Dieter Krebs, Oliver Koritke und Co. und so weiter. Das ist der Film, kann ich nur jedem empfehlen. Bam Boom Bang musst du unbedingt gesehen haben. Dieter Krebs in seiner letzten Rolle.
Ja.
Hammer.
Ich habe diesen Film schon 3-mal gesehen und ich feiere ihn jedes Mal aufs Neue. Ich werde mir den mal wieder reinziehen und ich liebe wirklich, ich habe ja nie im Ruhrpott Fußball gespielt. Ehrlich, was ist denn da los mit Schalke, Rot-Weiß Essen oder Bochum oder irgendein Club hätte mich ja mal holen können. Ist nie passiert. Ich liebe den Ruhrpott. Also das ist ja überragend. Also die Leute da, die haben eine Leichtigkeit und auch die Historie vom Ruhrpott. Und und dieser Film ist natürlich... Ja,
habe ich absolut hart gefeiert.
Wie gesagt, die beste Szene ist, wie sie diesen Tresor hinter sich herschlagen. Ja. Und sich dann, der hinterlässt natürlich Spuren auf dieser Straße. So und wie konnten die uns finden?
Genau. Fährt zur Tankstelle vor und der Tankstelle so, ja, seid die bescheuert! Zieht den Tresor bis vor meine Tanke!
Ja. Weltklasse-Film. Halleluja!
Okay. So wird aus Vizekusen ganz offensichtlich Meisterkusen.
Ja, alle Leverkusener können sich darauf vorbereiten. Das Problem ist, was in Leverkusen noch fehlt, ist ein Balkon. Sie haben keinen Balkon, also wo feiern die?
Gute Frage, ne? Auf die Bayerwerke, ob die irgendwie was haben, aber sie werden irgendwas finden.
Ja, kein Balkon, das machte wahrscheinlich in einigen Verantwortlichen schon Kopfschmerzen, aber sollen sich ein paar Aspirin reinhauen, dann geht's wieder. Aber gut, ich keine Ahnung. Aber wo feiern die denn jetzt? Ich meine, sie haben ja wirklich keinen Balkon.
Ist ja, ne? Ist ja wirklich. Ja, sie müssen ja vielleicht 3-mal feiern. Meisterpokalsieger, Europa-League-Sieger, ich meine, ist ja alles drin.
Dann fährst du da wahrscheinlich mit dem Cabrio-Bus durch Leverkusen und es ist ja Körperverletzung bei der Luft. Ganz ehrlich, ne? Ich hoffe, die haben alle Filter drin da, weil die ganzen Schornsteine, die da qualmen. Aber das wird denen alles scheißegal sein. Also wenn die feiern, sind die im Rausch und es wird, glaube ich, nicht bei einem Titel bleiben.
Und Alonso dann? Alonso so?
Ob der bei Bayer bleibt? Ich meine, da gibt es ja noch keine Zusage von ihm öffentlich. Ne? Also ja, das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Er hätte schon lange sagen können, jetzt wie in Stuttgart zum Beispiel. Ne?
Ja, Sebastian Hoeneß.
Sebastian Hoeneß, der gesagt hat, pass auf, bevor hier noch weiter spekuliert wird und bevor meine Spieler nicht wissen, woran bin ich eigentlich im nächsten Jahr. Ja, ich verlängere hier, ich bleibe hier, ich gehe diesen Weg, den wir hier angefangen haben, vom Relegationsplatz bis in die Champions League, sehr wahrscheinlich gehe ich weiter. Und Xabi Alonso sagte, weiß ich auch noch nicht, ne? Ob ich hier die Luft weiter einatmen soll oder ob ich vielleicht doch mal, er hat ja auch in Liverpool gespielt, ne? Das ist ja auch der Wahnsinn, er hat auch für Bayern gespielt. Ne? Und also, er weiß ja auch dann auch ganz genau, worauf lasse ich mich ein, ist ja auch ein riesen Vorteil, ne? Was dieser Mann hat. Halten wir mal fest, ganz schön Tempo in seinem Fußballerleben bis jetzt, Wahnsinn.
Werbung, nur ein Spot.
Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport, besser aussehen, weniger ausgeben. Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
Liverpool wird eben der Trainerposten ja angekündigterweise frei, weil Jürgen Klopp geht. Jetzt ist Liverpool nach dem 1:1 gegen Manchester City in der Premier League auf 2, knapp hinter Arsenal aufgrund der Tordifferenz. Aber wenn der Kloppo jetzt am Ende der Veranstaltung auch nochmal die Premier League gewinnen sollte, das wäre ja unfassbar, wenn sie das nochmal packen sollten.
Ja, absolut. Das ist ja, was du gerade sagst. Ich meine, wenn Jürgen Klopp jetzt aufhört nach diesen ganzen Jahren, das ist ja total undankbar. Wenn du da Trainer, das ist ungefähr so, da Trainer zu werden, das ist ja die Höchststrafe. Das ist ungefähr so, als wenn du nach Schumacher in den Ferrari steigst. Das ist ungefähr so, als wenn du nach Mohammed Ali dann in den Boxring steigst und den ersetzen sollst. Also das ist schon ein Gewicht. Aber Kloppo hat ja gesagt, und das hat er wieder alles dann so eingeordnet, hat gesagt, Leute, Liverpool gab es schon vor mir und Liverpool wird es auch nach mir geben. Trotzdem ist es die Höchststrafe, nach Jürgen Klopp als Trainer in Liverpool anzudrehen, ist doch ganz klar.
Das ist ja ein Liverpool-Gott geworden.
Er hat Dinge erreicht in Liverpool. Diese Liebe, die er von diesen Menschen bekommt, diesen Respekt und diesen Ruhm, das kann man ja nicht kaufen. Und das geben die Leute ihm mit auf Lebenszeit.
Ich habe das mal, als ich in Liverpool gewesen bin, bei einer Familie, da sitzt der Vater der Familie, ist 75 oder 78 Jahre, zieht sich seine Liverpool-Klamotten an und sitzt auf dem Stuhl und macht gar nichts. Ich unterhalte mich mit dem Kumpel und so weiter, und irgendwann sagt er, come on. Er steht auf, der Vater gibt den Takt vor und dann irgendwann geht die Familie los und dann geht's Richtung Anfield.
Diese Geschichte, die du gerade erzählst, davon gibt's doch so viele. Es gibt so viele Menschen, die so ein Ritual haben.
Das ist wie eine Religion oder sowas.
Trainergott Jürgen Klopp in Liverpool.
Unser täglich Klopp, gib uns heute.
Ja, ja. Mit dem kann
Kein Wille geschehe, dieser Bundestrainer komme.
Ja, er hat wirklich Spuren hinterlassen, die sind wirklich unfassbar.
Also es heißt ja, Julian Nagelsmann will dann auch wieder irgendwie ins Vereinsgeschäft überwechseln. Da muss man doch sagen, irgendwie, wenn Kloppo sagt, er braucht ein halbes Jahr lang Pause, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr, dann müsste er doch sagen, komm, wir setzen hier irgendwie jemand hin, den kannst du fernsteuern, der macht das in der Zeit. Dann ist da ein bisschen Nations League und blablabla und so weiter. Aber wenn es dann in die nächste WM-Qualifikation geht, in die heiße Phase, dann kannst du dann da mit dabei sein. Sonst jetzt mach ein halbes Jahr lang Pause. Wir setzen da den Horst Rubesch hin oder weiß der Geier was. Oder Rudi macht's nochmal irgendwie die Zeit. Und dann übernimmst du, roll den aus, den roten Teppich, nicht bis nach Meppen, sondern bis nach, weiß ich was, bis zur Anfield Road oder nach Wiesbaden oder wo auch immer er dann sein wird.
Alles kann Sinn machen. Der Kloppo ist überhaupt kein Honigmensch. Klar, freut er sich, wenn er Respekt bekommt und der Ehre, wem Ehre gebührt. Aber damit kriegst du Kloppo nicht.
Womit, der Kekse oder
was? Nein, der Kloppo, wenn er überzeugt ist, und glaub mir, der setzt sich da hin und das überlegt er sich. Und dann trifft er eine Entscheidung. Also Kloppo ist dann auch jemand, der zweifelt dann nicht, der trifft Entscheidung. Also was ich sagen kann,
sprich's doch mal vor bei ihm.
Was ich sagen kann ist, also wir Spielern Mainz, wenn wir so zusammengesessen haben und so, und wir haben dann auch mal über die Nationalmannschaft gesprochen, da waren wir uns alle einig. Da war Kloppo auch dabei, aber nicht nur Kloppo, sondern Bundestrainer ist wirklich der geilste Job. Hast keinen Stress, hast kein Tagesgeschäft. Also ich gehe aber, das war 90er Jahre, muss mal ein bisschen zurückblättern. Ja, ja. Und es ist heute immer noch der geilste Job. Du kriegst noch mehr Kohle, hast alle zwei Jahre ein Turnier EM, WM. Also ist schon eines der besten Jobs. Aber was ich hinzufügen möchte, ist, was viele vergessen ist, Jürgen Klopp wäre ein Geschenk für Deutschland. Alle wollen das für den DFB. Das ist ja alles außer Frage. Aber wir müssen eins wissen beim Kloppo. Diese Option ist sicherlich da, aber ich kann mir auch vorstellen, dass England nachfragt, dass noch andere Nationen anfragen. Das wollen wir alle nicht hören. Und Kloppo, sage ich auch noch, ist nicht berechenbar, ne? Vielleicht sagt er auch nach einem Jahr, ganz ehrlich, so, keine Ahnung, das gefällt mir alles so gut, die Freizeit. Und ich glaube persönlich, dass das Buch noch nicht zu ist in Sachen Fußball, dass da noch was kommt. Aber ob der Kloppo das in einem Jahr macht oder in zwei Jahren macht, also das würde ich mal offen lassen. Du kannst sie nicht vor den Karren spannen.
Doch.
Nein.
Doch.
Das wird er nicht. Nein. Ich kenne ihn und das wird er nicht mit sich machen lassen. Wenn er darauf Bock hat, wird das passieren. Also diese Ausgangssituation musst du ja erstmal haben in deinem Leben. Ja. Dass du entscheidest, durch welche Tür du gehst. Ne? Ja. Andere sitzen zu Hause und sagen, hoffentlich klingelt dieses Dreckstelefon. Hoffentlich rufen die mich
aber
an.
Aber nach beim Seidler.
Ja. So, ne? Und da gibt es eine Lichterkette von Menschen, die darauf warten würden. Und diese komfortable Situation, die hätten wir alle gerne.
In der Tat. Sag mal, jetzt kann er nicht reingucken in den Kopf von Jürgen Klopp, aber wenn man sich vorstellt, was er geleistet hat, das ist ja irgendwie gefühlt so über Jahre fast ein Dauerorgasmus gewesen. Irgendwie Champions League Sieg, Premier League Sieg, führt die Mannschaft zu Titeln, entwickelt die Mannschaft. Jetzt hat er nochmal den Griff da dran, Titel zu gewinnen, möglicherweise eben auch wieder die heimische Meisterschaft. Wie bist denn du dann, wenn das vorbei ist, irgendwie implodierst du dann?
Ja, Jürgen Klopp wird da, glaube ich, unterschätzt. Ich glaube, der kann auch chillen. Ich meine, ne, ich gibt ja so Bilder, wo er auf irgendeiner bekannten deutschen Insel dann einfach spazieren geht und mit seinem Hund da unterwegs ist. Ich glaube, der kann auch das. Aber wenn es darum geht, sein Club, Liverpool zum Beispiel jetzt, oder seine Spieler zu emotionalisieren, Spiele zu gewinnen, dann kann der nicht anders. Dann ist er so, dieser Klassiker ist ja, man sagt es im Tunnel, nein, dann ist der Mann on fire. Dann will er das Bestmöglichste für seinen Club, für seine Spieler und irgendwann natürlich auch für sich selbst.
Gibt's möglicherweise nochmal die Chance, mit RTL in dieser Saison rüber zu düsen, Kloppo zu treffen?
Das hoffe ich, zugesagt hat das ja. Wir dürfen nochmal wiederkommen. Jetzt ist ja die K.O.-Runde. Die erste Runde wird er überstehen. Dann hoffe ich mal, dass wir zeitnah in Liverpool nochmal ein paar blöde Fragen stellen dürfen.
Wäre cool. Liverpool wie Leverkusen auch noch in der Europa League mit Titelchancen. Es ist ja anders, ne? Also wenn Alonso zu Liverpool geht, dann geht er irgendwo hin, wo im Zweifel möglicherweise maximaler Erfolg auch noch gewesen ist, neben einer wirklich gottgleichen Ikone, die da gewesen ist. Für Kloppo wäre, würde er Bundestrainer werden, dann müsste Nagelsmann ja im Grunde genommen schon die Europameisterschaft gewinnen, was ich sehr unscharf sehe, dass das vielleicht passiert. Dann kannst du eigentlich nur nach vorne kommen mit.
Ja, wo wir gerade bei den ganzen Jobs sind und was alles passieren kann und wer noch alles was gewinnen muss, kommen wir wieder in die Realität zurück. Da war man mal ab.
Okay. Da war gut, jetzt haben wir das lange genug und ich habe ja auch versucht dran zu ziehen, aber ein Grashalm wächst ja auch nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Also insofern müssen wir darauf hoffen, dass sich das irgendwann.
Aber jetzt so wird's aber auch noch philosophisch hier bei uns.
Ja, heute, kann ich auch.
Ist ja schön, wenn wir auch mal abschweifen und so, gehört ja auch dazu. Und vor kurzem saß ich in dem Auto und dann habe ich einen Podcast gehört. Komm nicht drauf, den Podcastnamen, sorry dafür. Aber da ging es um einen Spieler aus Brasilien. Ja. Der war 26 Jahre Profi, hat in Topclubs gespielt, aber hat nie ein Spiel gemacht. Man nennt ihn den falschen Kaiser. Also diese Geschichte, da habe ich vor Lachen schon geweint. Meine Freundin hat ihn angestellt im Auto und weiß gar nicht, wo sie den gefunden
Carlos
hat.
Carlos Enrique Kaiser. Ja. Das war der Podcast Weird Crimes, wie man hier gerade lesen kann.
Yes!
Fußball-Hochstapler aus Brasilien.
Leute, diese Story, die ist wirklich, da denkst du, du hast alles gehört im Fußball und dann kommt diese Story.
Der beste Spieler, der niemals spielte.
Unfassbar, dass er damit durchgekommen ist. Also er hat Verträge unterschrieben, Leute, und überall, wo er kam, war er dann direkt verletzt. Er hatte irgendwelchen Mitspielern Geld gegeben, damit die sie umhauen, dann Bänderrisse, dann ist man ihm auf die Schliche gekommen.
Das wie Bebeto steht hier, haben bei einem Vereinswechsel ein gutes Wort für ihn eingelegt. Im Nachtleben war er wirklich eine Granate.
Im Nachtleben war er eine Granate, aber über 20 Jahre Profi, ohne ein Spiel zu bestreiten. Dieser Typ.
Er hatte nur ein Problem, Doppelpunkt, den Ball.
Ja, ja.
Er musste ihm irgendwie ausweichen.
Dann sagt ein Mitspieler, die sind ihm auf die Schliche gekommen und haben gesagt, du bist ja überall da, wo der Ball nicht ist. Dann hat er gesagt, das ist meine Art, Fußball zu spielen. Das Selbstvertrauen muss ich erstmal haben.
Kommen wir zurück nach Deutschland und schauen auf die zweite Liga. Jetzt haben wir beim HSV ja einen Trainerwechsel gehabt. Tim Walter ist gegangen. Steffen Baumgart ist gekommen. Es gab einen 1-0-Sieg gegen Elversberg, gegen Osnabrück. Ein Elfmeter, aber eigentlich nicht richtig Torchancen. Und jetzt dann die 0-2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Eigentlich gar keine Torchance. Was ist los beim HSV?
Ja, Steffen Baumgart, muss man sagen, er hat gedacht, es reicht, wenn ich die hier alle nochmal emotional ans Limit führe. Reicht aber nicht. Er muss jetzt eine Lösung finden, gerade wenn sich mal ein Gegner reinstellt, auch gerade zu Hause, wie der VfL Osnabrück das gemacht hat, dass sie dann ruhig bleiben, dass sie spielerische Lösung finden. Dafür ist er jetzt da als Trainer. Und er hat auch gesagt, hier fehlt so ein bisschen der Wille, dieses Bedingungslose. Und dann hat er ja schon so ein bisschen angedeutet jetzt in dem letzten Interview, also wenn die hier nicht so wollen, wie ich will, dann wird's hier richtig krachen. Das hat er schon mal so durch die Blume gesagt. Aber mal eben jetzt einen Trainerwechsel beim Hamburger SV zu gestalten und dann zu sagen, ja, ja, spielen wir jetzt eine Serie und dann werden wir noch Erster oder Zweiter. Ja, da hat die zweite Bundesliga gerade mal wieder den Hamburger SV eines Besseren belehrt, weil da brodelt's. Da brodelt's beim Trainer und ich glaube, der lässt sich diese Lethargie, die diese Mannschaft dann immer so entwickelt hat, so gerade im letzten Drittel, das lässt sich dieser Trainer nicht gefallen.
Und dein ehemaliger Kollege, Daniel Thun, ist so ein bisschen aus dem Windschatten, kommt da so langsam raus.
Ne? Daniel Thun hat ja jetzt gesagt, ich habe ja angedroht, wir schlagen den Hamburger SV. Fand ich auch einen richtig coolen Satz. Also er hat das nicht nur angedroht, sondern hat auch Wort gehalten. Was Daniel Thun so sagt, das hat alles Hand und Fuß. Der Mann, der denkt im Fußball auch ein paar Ecken weiter. Und darüber hinaus ist es wirklich ein Top-Typ, Top-Mensch.
Was macht ihn aus?
Gerechtigkeitsfanatiker, ist für alle da, hat aber auch diesen persönlichen Ehrgeiz, den du brauchst im Leistungssport. Charakterstarker Typ.
Wenn du jetzt die Trainer in der zweiten Liga siehst, unter welchem hättest du am liebsten trainiert?
Ja, Horst Steffen macht auch einen überragenden Job, ne? Also es ist ja mal leicht, so Clubs zu trainieren, wo ja alles passt, sondern mit Elversberg so einen Weg zu gehen und so stabil dazustehen. Ja, und Horst Steffen, also den kenne ich natürlich auch, mit dem habe ich auch noch zusammengespielt, ja, bei Uerdingen damals. Ja. Genau, für den gilt übrigens das Gleiche, auch charakterstarker Typ.
Super angenehme Menschen auch. Wenn ich die Mannschaften kommentiere, dann sind das auch zwei, die dann gerne auch mit dem Sky-Kommentator vorher sprechen. Höchst kompetent, aber gleichzeitig auch nahbar. Es gibt ja auch Trainer, die mit dir reden, aber die sagen dir nichts.
Du hast alles erlebt als Kommentator in deiner Karriere. Du kannst das beurteilen und mich freut gerade, dass du das bestätigst. Das ist wirklich schön zu hören.
Das haben wir also gesehen, Düsseldorf schlägt den HSV, ist auf einen Punkt dran, hinten dran 96, Paderborn und Fürth, alle sind dann noch im Rennen mit dabei. Oben St. Pauli, die wirst du mit dem Lasso wahrscheinlich nicht mehr einfangen können. Holstein Kiel macht's auch weiter richtig gut.
Was habe ich gesagt, Genosse dich?
Was habe ich gesagt
vor Wochen?
Holstein, wer geht hoch? Kiel und der FC St. Pauli.
St. Pauli habe ich gesagt als Nummer 1, dann folgt Holstein Kiel und um den dritten Platz werden sich zwei, drei Mannschaften streiten. So ist die Situation.
Insofern kannst du uns jetzt mal sagen, wer wird denn Dritter? HSV Düsseldorf 96, Paderborn oder Fürth? Die Auswahl ist groß.
Ja, ich tippe wirklich auf Düsseldorf.
Was sagst du? Also ich hatte am Samstagabend mit Tusche das Spiel von Magdeburg gegen Nürnberg gemacht. Jetzt ist Nürnberg ja auch noch so zumindest so ein bisschen dran, weil es sind 27 Punkte zu vergeben. Sie sind 5 Punkte vom dritten Platz entfernt. Müsste also ehrlicherweise Nürnberg auch noch zumindest mit genannt werden.
Bin ich bei dir, Nürnberg jetzt gerade Punkt auswärts geholt. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel. Ich habe es gehört auch in deinem Interview, dass der Trainer auch mal gesagt hat, mal gucken, wie viel dieser Punkt wert ist. Also die schielen schon ein bisschen nach oben, aber ich glaube, dass sie defensiv nicht stabil genug sind, um das dann bis zum Schluss durchzuziehen.
Bei Nürnberg hätte ich jetzt auch so die Frage nach der Konstanz, da wisst ihr jetzt auch nicht so genau. Die haben natürlich eine Mega-Jugendakademie, was der Michael Wiesinger da im NLZ gemacht hat, seitdem er da ist. Das ist überragend. Der Treffer, den sie zum 1-0-Sieg bei Magdeburg erzielt haben, war ein Treffer des NLZ. Da spielt der Horn, okay, der kommt jetzt nicht von daher, aber er spielt raus auf Nathaniel Brown. Braun passt den in die Mitte. Schleimer, NLZ, lässt den durch. Usun, der mega junge, 18 Jahre alt, so super überlegt, schiebt den ein, macht das 1-0. Also die haben auch eine geniale Jugendarbeit.
Da machen sie wirklich einen Top-Job. Das hat sich rumgesprochen. FC Nürnberg, was eine Historie, ne? Also absolut. Dafür kriegen sie jetzt aktuell nichts. Ich weiß, können sie nicht mehr hören. Ja. Kommt mir nicht mit früher, ist alles lang her. Aber was ein geiler Club. Also was ein Traditionsclub.
Finn Jelsch haben die da auch in der Innenverteidigung. 17 Jahre alt, U17-Weltmeister. Der spielt jetzt 3 Spiele hintereinander in der Startformation, macht keinen Fehler, verteidigt unfassbar sauber. Also ein paar Jungs, na, auch was die U17-Weltmeister angeht, kommen da auch nach. Vielleicht ist das ja eine Hoffnung.
Absolut, und natürlich machen diese jungen Spieler noch ein paar Fehler. Sie treffen öfter mal falsche Entscheidungen. Aber das werden sie nur abstellen, wenn du sie spielen lässt.
Du merkst, ich habe jetzt schön drum rumgequatscht um deine Frage, was ich denn sage, wer auf Platz 3 landet. Also insofern habe ich erfolgreich die Frage nicht beantwortet.
Und jetzt wollen wir es aber hören.
Ich sage auch Fortuna Düsseldorf. Und ich glaube, dass auch deshalb, weil sie eine sehr ordentliche Defensive haben, aber im Endeffekt ballern die vorne super viele Tore. Und sie haben richtig gute Jungs vorne, die knipsen und sowas wie den Jollies. Das findest du von dieser Qualität auch wirklich relativ selten, was der da. Also insofern glaube ich schon, die haben die Qualität.
Ja, und außerdem will ich schon, dass die aufsteigen, weil ich mir sicher bin, dass dann Campino und die Toten Hosen, die sind dann auch wieder on fire. Dann wird wieder dieses Lied rauf und runter gespielt an Tagen wie diesen. Alleine deswegen.
An Tagen wie diesen.
Boah, Campino, ich liebe ihn. Was ein Typ. Also allein deswegen müssen die schon aufsteigen. Da fahre ich hin. Bin jetzt nicht Fortuna Düsseldorf-Fan, aber da fahre ich hin, da feiere ich mit.
Da kommt bestimmt der Kloppo auch noch.
Da ist, die beiden sind ja Best Friends. Das geht ja, wie Kloppo gesagt hat, da darf ich ihn zitieren, das geht weit, weit über den Fußball hinaus. Also das ist schon private, was die miteinander verbindet. Ja, die beiden verstehen sich top.
Der war auch beim Champions League Sieg und so weiter, ist Campino auch mit vor Ort gewesen, hat dann irgendwie im Hotel mitgefeiert und so weiter, ne? Auf Einladung.
Ja, Campino, das ist ja wirklich so. Ich habe Bilder gesehen, da haben die Champions League gewonnen, da kommt die Mannschaft aus dem Flugzeug und Campino. Also in diesem Flieger, da würden andere für morden oder ihr ganzes Hab und Gut geben, um da mitzufliegen dann nach so einem Ding. Ja, da war Campino am Start. Das sagt ja alles über diese beiden aus, über diese Freundschaft von Jürgen Klopp und von Campino. Und Campino, grandioser Typ, weiß schon ganz Deutschland.
Wie ist das eigentlich für dich gewesen? Es gibt so Situationen, wenn ich das erinnere, aus sehr niedrigen Ligenstrukturen. Es gibt immer einen im Zentrum, der immer gemäkelt hat, dass er den Ball nicht bekommen hat. Immer, du musst doch spielen, du musst doch spielen, du musst doch. Und jedes Mal ist das so irgendwie, der kann irgendwo ganz woanders gestanden haben. Und jedes Mal schreit er, wenn er den Ball nicht bekommen hat. Hattest du mal einen kennengelernt, wo du gesagt hast, oh, der kommt aber recht breitbeinig daher?
Ja, Fabrizio Heier heißt der, 1:05. Fabrizio Heier war für mich wirklich geiler Fußballer, ja, überragender Fußballer. Ja. Auch so in meinem Jahrgang mit Mario Basler zusammengespielt, beim 1. FC Kaiserslautern, schon in der A-Jugend gegeneinander gespielt, Deutsche Meisterschaft. Wie ein Spieler, der hätte auch eigentlich 100 Bundesligaspiele machen müssen. Ja. Aber das war so ein Spieler, der war sensationell, Linksfuß. Egal, ob der gedeckt war oder nicht, also wenn der den Ball nicht bekommen hat, hat er gesagt, was stimmt mit euch nicht? Ne, ihr müsst mich doch anspielen, ich bin's. Ne, es gibt noch einen über mir, der heißt Maradona, aber dann komme ich. Also der hatte auch ein Selbstvertrauen, aber übrigens lebt immer noch in Mainz. Geiler Typ, sehr guter Freund und überragender Fußballer.
Liebe Grüße. Schöne Grüße. Pippo Inzaghi hat ja auch mal mit dem Satz geglänzt, wer mich kritisiert, kritisiert den Fußball selbst.
Also ich hatte ja schon mal Selbstvertrauen wie eine Weltauswahl, aber also er steht nochmal drüber.
Wir wollen auch nochmal vorausblicken. Deutschland spielt gegen Frankreich und die Niederlande und Toni Kroos ist zurück im Kader.
Ja, mutig von Nagelsmann, mutig auch von Toni Kroos. Klar, der hat viel zu gewinnen, aber er hat auch viel zu verlieren, also wenn das schief geht. Also,
ja, man muss ja irgendwie an die Truppe glauben dann.
Das wird er und ich kann nur hoffen, dass unser Bundestrainer sehr dynamisch im Mittelfeld spielen wird, dass er viele aufstellen wird, die wirklich eins gegen eins spielen können, weil Toni Kroos kann alle einsetzen. Also Toni Kroos ist ein Spieler, er kann Leute glänzen lassen, das zeigt er seit 10 Jahren bei Real Madrid, dafür ist er da. Aber du musst natürlich auch diese andere Seite haben, dass wenn du im Mittelfeld zwischen den 16ern, wenn du da den Ball gewinnst, dass du Jungs hast, die nicht berechenbar sind, die im 1 gegen 1 sich durchsetzen können. Das könnte Musiala, das kann Wirtz.
Führich.
Das kann Führich. Und da musst du dann schon mutig unterwegs sein. So, und hinten brauchen wir auch ein bisschen Tempo, falls wir mal hochstehen müssen, damit wir noch in die Zweikämpfe kommen, wenn du mal alles falsch machst und der Gegner dann die Bälle da durchsteckt. Weil ich betone das immer wieder an dieser Stelle, wir spielen da nicht gegen Cottbus und nicht gegen Bochum. Wir spielen da gegen die Besten aus Frankreich, gegen die Besten aus England, gegen die Besten aus Belgien. Und das ist ein anderes Brett.
In der Tat. Und du hast es ja auch gerade eben angesprochen. Da müssen denn dann ja schon ein paar Dominosteine ein bisschen anders gesetzt werden, auch wenn Toni Kroos mit dabei ist. Das heißt, du hast jetzt in der direkten Anflugsphase auf die Europameisterschaft nochmal ein paar Baustellen, wo auch der eine oder andere Stein aufeinander passen muss.
Ja, okay, das stimmt.
Glauben wir das? Ja, also die Hoffnung haben wir schon, oder? Wir haben doch eigentlich alle Lego-Steine, die müssen jetzt richtig ineinander gesteckt werden?
Die Hoffnung hat man ja immer. Aber ich muss, bleiben wir mal ganz kurz sachlich-fachlich. Also ich bin der Meinung, dass der große DFB, und damit meine ich nicht nur die Dorffürsten, sondern auch die Experten, wie Rudi Völler, wie Sammer, die da jetzt seit 2016, 2018, dass die nicht erkennen, dass wir zu berechenbar sind auf dem Platz, auf zu vielen Positionen. Ja. Sorry. Wenn wir nicht mutig sind und wenn wir nicht das reinbringen, wovon ich gerade rede, dann wird's eng.
Wenn du dann nach vorne blickst, also ich hatte jetzt zum Beispiel in der Champions League das Spiel von Real San Sebastian gegen Paris Saint-Germain und dann siehst du ein Mbappé. Und das ist ja nicht nur so, dass du so einen kleinen Schallmauer-Durchbruch-Knall hörst, wenn der irgendwie losstartet, sondern der hat in diesem extremen Tempo auch noch eine ganz feine Ballbehandlung und dann steht er vor dem Torhüter, läuft mit 400 Stundenkilometer auf den Keeper zu und schiebt den ganz locker genau dahin, wo er ihn haben will. Die haben halt schon auch Leute, die vorne nicht nur unglaublich viel Speed haben, sondern die Dinger dann auch wirklich eiskalt nutzen.
Ja, aber wir müssen unsere Jungs richtig einsetzen. Wir haben auch Speed, wir haben Leroy Sané etc. Aber du sprichst jetzt gerade von Mbappé. Das ist ein Unterschiedsspieler. Das ist gerade der Spieler, der den teuersten Marktwert hatte auf dieser Welt. Ja. Der bricht gerade alle Rekorde. Der ist absolut außen vor. Du musst das so sehen. Zum Beispiel, jetzt spielt Dortmund gegen Leverkusen. Wenn der in Leverkusen mitspielt, gewinnen die. Und wenn der bei den anderen mitspielt, gewinnt Dortmund. Also so ein Unterschiedsspieler. Das ist einfach so. Ne? Der macht so oft in der Saison den Unterschied. Der ist ja brutal. Wie willst du denn den aufhalten? So, und wenn der, das kommt ja hinzu, noch in einer starken Mannschaft spielt, was er ja macht in Paris und was er auch demnächst wahrscheinlich bei Real Madrid macht. Und von der französischen Nationalmannschaft, über die brauchen wir gar nicht reden, was die für einen Kader haben. Und da spielt dann auch noch Mbappé. Er spielt jetzt ja nicht für die Schweiz, sondern hat auch noch Vollgranaten um sich rum. Also Frankreich ist für mich absoluter Favorit auf den Titel. Dazu trägt der Kader bei und wesentlich Mbappé. Also wo wir gerade über Mbappé reden, was mir wirklich oft durch den Kopf geht, der spielt diese WM gegen Argentinien. Der erzielt im WM-Endspiel 4 Tore. Ganz kurz, das muss man ganz kurz drüber nachdenken. In einem WM-Finale 4 Tore. Dieser Mann wacht am nächsten Morgen auf und hat das WM-Finale verloren. Leute, das ist unbeschreiblich. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Messi sei ihm gegönnt, hatte seine Karriere vollendet, ist dann auch nochmal Weltmeister geworden. Darüber mal kurz nachdenken. Also das ist fucking unfassbar.
In der Vorbereitung auf das Spiel von PSG gegen San Sebastian habe ich mir das Spiel von PSG gegen AS Monaco angeguckt. Da ist er ja groß geworden seinerzeit. Und seitdem es klar ist, dass er den Verein verlassen wird, knirscht es auch mal so ein bisschen, ist die Liebe so ein bisschen angeknackst. Und Luis Enrique, der Trainer, hat ihn in der Halbzeitpause gegen Monaco rausgenommen. Wechselt ihn aus, was macht er? Er geht raus in die Kabine, duscht, geht oben in den VIP-Bereich, setzt sich neben seine Mutter. Dachte ich irgendwie so, Alter, geiler Kicker, lässt sich nichts sagen, geht zu seiner Mutter nach oben auf VIP-Bereich, bringt man Style.
Also Mbappé, mein Name in einem Satz, finde den Fehler. Und wenn es einer darf, ohne dass es Konsequenzen hat auf diesem Planeten, dann ist es Mbappé. Aber ich find's geil, dass er es macht. Ich find's geil, dass er sagt, also, ist mir alles scheißegal, ganz ehrlich, du holst mich raus. Und jetzt gehe ich erstmal hoch zu meiner Mutter, trinken wir dann einen Kaffee und gucken mir das Spiel von oben an.
Wir sind hinterher gefragt worden, wie sieht das aus? Also sind Sie dann dementsprechend sauer irgendwie auf den Trainer, der ausgewechselt hat? Also, nee. Nö, also, ich habe viele Probleme im Leben, aber der Trainer ist nicht.
Hat er so gesagt? Hat er so gesagt. Ich wusste noch bis jetzt gar nicht, dass so viel Straße in dem drin ist, aber ich muss sagen, es ist so schön zu hören. Also wirklich. Deine Story, die wusste ich jetzt gar nicht. Schön, dass du sie mir erzählst. Also richtig geil. Ja, dafür liebe ich auch den Fußball. Ne? Und was willst du dem erzählen? Willst du dem sagen, du pass mal auf, ich suspendiere dich, du spielst jetzt 3 Wochen nicht? Das kannst du mal machen als Trainer. Da kommt mal der oberste Präsident und dann bist du direkt Trainer gewesen. Wenn der sagt, pass mal auf, unter dem trainiere ich nicht mehr, der oder ich. Also diese Duelle habe ich grundsätzlich verloren, wenn ich gesagt habe immer, der Trainer oder ich, war ich weg vom Fenster. Wenn Mbappé das sagt, kann der Trainer gehen.
Ja. Die Story werden wir weiter verfolgen. Bei der Europameisterschaft ist er dann sowieso mit Frankreich mit dabei. Mal gucken, ob er jetzt dann gegen Deutschland spielt. Beim letzten Spiel hat er ja auf der Bank gesessen. Da ist er von Didier Deschamps gar nicht eingesetzt worden. Da haben wir aber auch das einzige Spiel unter Rudi Völler sogar 2-1 gewonnen gegen die Equipe Tricolore.
Ja, und wer genau hingeguckt hat, Frankreich ist nach Deutschland gereist, hat gesagt, so pass auf, wir sind qualifiziert, wir haben 16 Punkte geholt. Alle anderen wollten sich nicht mehr verletzen. Und wir Deutschen haben alles reingeknallt, was wir hatten, haben natürlich ein gutes Spiel gemacht, haben gewonnen, tat der Fußball sehen in Deutschland auch ganz gut gegen diesen großen Gegner Frankreich, aber an dem Tag haben die sich geschont, die hatten keinen Bock, die waren mit dem Kopf woanders, aber nicht auf dem Platz.
Danach kam dann ja auch nicht mehr so viel, wir haben dann gegen die Türkei verloren, wir haben gegen Österreich verloren.
So, jetzt kann ich schon sagen, lieber Nagelsmann, jetzt habt ihr euch ja nochmal richtig leichte Gegner ausgesucht.
Erst gegen Frankreich in Lyon und dann gegen die Niederlande.
Respekt vor dieser Wahl, die vom DFB da getroffen wurde, wer auch mal wieder dafür zuständig war. Ich meine, du brauchst jetzt auch nicht Liechtenstein und irgend so ein 8-0, was blendet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Frankreich und Holland zu guten Laune und zum Selbstvertrauen unserer Mannschaft zum Neustart mit Toni Kroos beiträgt. Ich bin mir da nicht sicher.
Ich fände es natürlich cool, weil ich mir so unfassbar wünschen würde, dass wir eine Europameisterschaft erleben, die wir miteinander feiern, wo wir wieder die Welt bzw. Europa zu Gast bei Freunden haben. Und
das unterschreibe ich sofort, bin ich sofort bei dir, aber die Bedingungen sind abenteuerlich. Aber manchmal entsteht ja auch so viel Chaos auf was Schönes.
Ja.
Wir hoffen das.
Das Universum ist aus dem Chaos entstanden, sagen wir mal so. Und die Welt und der Ansgar Brinkmann, der Olli Seidler.
Ja, ja, das ist wieder spannend, was du jetzt raus hast. Wieder, da muss ich wieder länger, also wenn ich gleich noch im Auto sitze, also was du so raus hast, da werde ich, also muss ich mir auch noch, gibt es einen Podcast von Einstein? Eigentlich schade, ne? Den hätte ich mir gern reingezogen. Ich glaube, da hätte der ganze Planet zugehört, der war seiner Zeit auch voraus.
Ich hätte gerne mal einen Podcast mit Henry Kissinger gehabt, weil der war auch so ein Fußballfan.
Kräuter Fürth.
Genau.
War ja sogar, glaube ich, Mitglied bis zum Bitternende.
Ja, coole Geschichte. Als Jude damals aus Fürth abgehauen, dann als Soldat wieder zurückgekommen und aber immer Fan der Spielvereinigung Kräuter Fürth.
Was eine Story, ne? Und dann halt auch immer im Weißen Haus, ne? Als Top-Berater.
Ausblick getan. Jetzt wünschen wir euch allen natürlich ein glückliches, gesundes, für die, die das wollen, auch gesegnetes Osterfest. Für alle anderen einfach schöne Tage, bis wir uns wiederhören, bis die Pause ist.
Ja, Herr Seidler wird wahrscheinlich wieder mit seinem T1 rum. Was ist das für ein Ding?
T5, bitte.
T5?
T1 wäre cool. Das wäre echt cool.
Aber dieser T5, den feiere ich schon. Richtig geile Karre. Ich weiß nicht, wo du rumbretterst mit deiner Family, aber ich werde mal irgendwo Longmorn gehen. Ich weiß nur noch nicht wo. Vielleicht in Liverpool. Mal gucken.
Wir sind in Südfrankreich mit der Familie.
What? Schön.
Ja, sehr schön in der Nähe von Nizza, aber da geht gerade die Welt unter. Da hat es geregnet ohne Ende. Mal gucken, momentan ist da kaum Strom, aber wir werden, glaube ich, die Sonne mit runternehmen.
Also ich war im letzten Jahr wirklich mit meiner Freundin mit dem Wohnmobil unterwegs, in Frankreich eine Tour gemacht, komplett durch 5000 Kilometer gefahren. Was ein Land. Also dass die Franzosen kaum hier zu sehen sind, wundert mich nicht, weil sie haben wirklich alles in ihrem eigenen Land. Wasser, Berge, Sonne, Baguette, Paris, den Louvre, keine Ahnung. Machst du alles richtig?
Unbedingt. Wir sind da unten Côte d'Azur.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. In der Pause werden sie jetzt einen ans Kreuz nageln oder haben sie schon. Der ist aber wieder auferstanden, Gott sei Dank. Wir werden auch zurückkommen, das ist auch sicher. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald alle wieder hören.
Mit diesen blasphemischen Worten verabschieden wir uns. Macht's gut.
Halleluja.
Kickerherz, der Fußball-Podcast. Präsentiert vom Designer Outlet Ochtrup. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.